Der für heute angegebene Predigttext steht im Lukas 18, die Verse 31 bis 43. Er nahm aber die 12 zu sich und sprach zu ihnen: Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles erfüllt werden, was durch die Propheten über den Sohn des Menschen geschrieben ist. Denn er wird den Heiden ausgeliefert und verspottet und misshandelt und angespuckt werden. Und sie werden ihn geißeln und töten, und am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Und sie verstanden nichts davon. Und dieses Wort war ihnen zu geheimnisvoll, und sie begriffen das Gesagte nicht. Es geschah aber, als er sich Jericho näherte, da saß ein Blinder am Weg und bettelte. Und als er die Menge vorüberziehen hörte, erkundigte er sich, was das sei. Da verkündigten sie ihm, dass Jesus der Nazarener vorübergehe. Und er rief und sprach: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und die Vorübergingen geboten ihm, er solle schweigen. Er aber rief noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Da blieb Jesus stehen und befahl, dass er zu ihm gebracht werde. Und als er herangekommen war, fragte er ihn und sprach: Was willst du, dass ich dir tun soll? Er sprach: Herr, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend, dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott, und das ganze Volk, das dies sah, lobte Gott. Wir befinden uns zeitlich gesehen ziemlich weit am Ende des irdischen Lebens von Jesus. Er weiß, wohin er geht, und er sagt es ihnen. Die Jünger und er sind 3 Jahre gemeinsam unterwegs gewesen und haben so manches gemeinsam erlebt. Diese 3 Jahre waren angefüllt mit der leibhaftigen Gegenwart Jesu, seinem vollmächtigen Reden und einer Flut von Wundern. Ich habe nur bei Lukas mal, weil der Predigttext da stand, so durchgeblättert, und da sind mir so ein paar Dinge ins Auge gefallen. Die Auferweckung des Jünglings von Nain, Jesus stillt den Sturm, Heilung eines Besessenen, Speisung der 5000, Heilung eines Wassersüchtigen, Heilung einer verkrümmten Frau und jetzt noch dieser Blinde. Diese Auflistung ist nicht vollständig. Die anderen Evangelien sagen noch viel, viele Dinge mehr. Ich wollte damit nur deutlich machen, dass sie ganz viel erlebt haben mit Jesus zusammen. Und sie müssen eigentlich ganz klar wissen, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Kein Mensch kann diese Dinge tun. Und seine Worte sind wirklich wahrhaftig. Und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass er zu ihnen spricht und ihnen seine Leiden ankündigt. Es gibt 3 Leidensankündigungen. Erste können wir lesen in Matthäus 16. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten, und getötet werden und am dritten Tage auferweckt werden müsse. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren und sprach: Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus: Weiche von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Ein paar Verse zuvor hatte Petrus noch einen geistlichen Höhenflug und hatte Jesus als den Christus, als Sohn Gottes bekannt. Aber diese Erkenntnis reicht noch nicht, um den Plan Gottes für uns Menschen zu erkennen, dass sein Sohn für uns sterben soll. Das war die erste Ankündigung. Beim zweiten Mal, Matthäus 17, als sie nun ihren Weg durch Galiläa nahmen, sprach Jesus zu ihnen: Der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert werden. Und sie werden ihn töten, und am dritten Tag wird er auferweckt werden. Und sie waren sehr betrübt. Hier glauben sie ihm, aber mehr auf eine emotionale Art und Weise. Und bei der dritten Ankündigung haben sie nichts Besseres zu tun, als sich zu streiten, wie ihre Stellung im Himmelreich dann sein wird. Das können wir in den Parallelstellen bei Matthäus und Markus lesen. Wir sehen, man kann Jesu Worte sehr wohl hören und doch nicht verstehen. Oder man ist in den eigenen Interessen verstrickt und versteht deshalb nichts. Damals gab es keinen Fernseher, kein Kino, kein Internet und solche Dinge. Es gab also viel weniger Ablenkung als heute. Und der Synagogenbesuch war obligatorisch. Also die Jünger hatten diese Texte ganz bestimmt schon einmal gehört, die im Alten Testament von Jesus auch schon berichten und prophetische Dinge über ihn sagen. Zum Beispiel Jesaja 53, diese ganz berühmte Stelle, die ist bei den Schriftgelehrten damals unbeliebt gewesen und wohl bis heute noch. Ich lese mal ein paar Verse. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er offenbart worden? Er wuchs vor ihm auf wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er. Und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt. Wegen unserer Missetaten zerschlagen, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unserer aller Schuld auf ihn. Ich bin überzeugt, dass die Jünger diesen Text kannten, also zumindest theoretisch. Aber eins und eins zusammenzählen, das haben sie nicht hingekriegt. Dass sich die Worte der Heiligen Schrift vor ihren Augen erfüllen könnten, auf den Gedanken sind sie gar nicht gekommen. Und ich habe so manchmal das Gefühl, die gleiche Krankheit haben die Menschen heute auch. Wer rechnet denn noch wirklich damit, dass sich die Prophezeiungen für die Zukunft wirklich erfüllen in unserer Lebenszeit? Wer glaubt denn heute noch daran, dass Gott wirklich das meint, was er sagt? Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und die Jünger waren nicht irgendwer. 3 Jahre direkt mit Jesus gelebt und erlebt. Und dann immer noch Unverständnis. Wie viel muss man erleben? Wie viel muss man hören, bis man glaubt? Es gibt natürlich noch weitere Textstellen im Alten Testament, die von Jesus sprechen. Es gibt dazu wunderbare Vorträge von Roger Libby, so klug wie der bin ich nicht, der kann das besser. Kann man bei YouTube finden. Auch wenn von dem Engel des Herrn die Rede ist im Alten Testament, dann ist das Jesus, der Sohn Gottes. Es gibt da eine Stelle bei Josua, die liebe ich richtig. Und ich habe mir viel Mühe gegeben, das mit einzuflechten, dass ich sie vorlesen darf. Josua 5, Verse 10 bis 15. Also wir sind jetzt gedanklich ganz woanders. Das Volk Israel zieht gerade ein in das Land, das Gott ihnen verheißen hat. Sie haben den Jordan überquert. Das Manna hat aufgehört. Sie ernähren sich jetzt von den Früchten des Landes. Und sie sind dabei, in ihr Land hineinzuziehen. Während nun die Kinder Israels sich in Gilgal lagerten, hielten sie das Passa am 14. Tag des Monats am Abend in der Ebene von Jericho. Und am Tag nach dem Passa aßen sie von dem Getreide des Landes, nämlich ungesäuertes Brot und geröstetes Korn an eben diesem selben Tag. Und das Manna hörte auf am folgenden Tag, als sie von dem Getreide des Landes aßen. Und es gab für die Kinder Israels kein Manna mehr, sondern in jenem Jahr aßen sie von dem Ertrag des Landes Kanaan. Es geschah aber, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah sich um, und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber. Der hatte ein blankes Schwert in seiner Hand. Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm: Bist du für uns oder bist du für unsere Feinde? Er aber sprach: Nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn. Jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und betete an und sprach zu ihm: Was redet mein Herr zu seinem Knecht? Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua: ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Hier wird unser Herr Jesus in seiner Macht gezeigt. Er ist der bevollmächtigte Sohn Gottes von Anbeginn der Zeit. Und er kommt in unsere Welt aus der Ewigkeit in die Zeit, wird ein Mensch aus Fleisch und Blut und ist doch ganz Gott. Ich habe mich schon oft gefragt, warum nur so wenige Menschen ihn damals erkannten und annahmen. Warum geht es bei den Blinden so leicht? Was unterscheidet ihn von den anderen Menschen, ja sogar von den Jüngern? Da läuft einer durchs Land und tut Wunder über Wunder, er redet vom Reich Gottes. Dieser Blinde, er sitzt am Wegesrand. Als Blinder war er automatisch für die allermeisten Berufe untauglich oder zumindest stark eingeschränkt. Betteln war wahrscheinlich das Lukrativste, was er machen konnte. Untauglich, unnütz, überflüssig. Eigentlich nur ein Klotz am Bein der Familie. Ich vermute, dass er kein sehr arroganter, selbstbewusster Mensch war. So einer, der alles im Griff hat, der für seine Familie sorgen kann und stolz darauf ist. Wir Menschen nehmen unsere Umwelt zu einem ganz großen Prozentsatz über die Augen wahr. Nicht hören können oder nicht riechen können, kann deutlich besser kompensiert werden. Aber nicht sehen können ist eine wirklich große Einschränkung. Wir haben bei uns im Pflegeheim eine ältere Dame, die ist blind. Ich kenne sie schon seit etlichen Jahren. Und im Umgang mit ihr sind mir so ein paar Dinge aufgefallen, wo ich jetzt im Zusammenhang mit dem Predigtext drüber nachdenken musste. Diese Frau kann unglaublich gut hören. Das ist eine ganz alte Dame. Im Pflegeheim hat das Personal so die Angewohnheit, wenn man Dinge sagen möchte, die die anderen nicht hören sollen, ne? Dann spricht man schnell und ein bisschen leiser. Und dann kriegen die Alten das nicht mit, dann kannst du alles sagen. Das ist ja aber doof da hinten. So, ne? Das kannst du mit dieser Dame nicht machen. Das ist mir sehr aufgefallen. Und dann, ich gehe ja durch alle Zimmer, wenn ich Fenster putzen muss. In ihrem Zimmer ist es sehr, sehr ordentlich. Alles hat seinen Platz. Und sie findet sich in dieser Ordnung gut zurecht. Das ist nicht, weil sie so ordentlich ist, das ist eine Notwendigkeit. Wenn ich sie ärgern wollen würde, würde ich den Sessel ein bisschen anders hinstellen, dann würde sie hinfallen. Mache ich natürlich nicht, sage ich jetzt mal nur so, ne? Wenn ich mir vorstelle, ich würde mir die Augen verbinden und sollte in meinen Werkzeugstall gehen und etwas Spezielles suchen, das wäre fast ein Ding der Unmöglichkeit. Also ihr merkt, für uns, wenn man sehen kann, benutzt man das auch automatisch. Wir verlassen uns in ganz vielen Dingen darauf. Und unseren Augen wird in dieser Welt ja auch mächtig was geboten. Immer mehr, immer bunter, immer freizügiger. Werbefachleute machen da eine Wissenschaft draus, um ein gewünschtes Kaufverhalten zu erzeugen. Manchmal, wenn es sehr überzogen ist, dann merkt man es. Also für mich gibt es so ein paar Reizwerbungen, wenn so junge Leute auf dem Schiff gut gelaunt umhertanzen und trinken Jeverpilz, dann frage ich mich immer, könnte mir ein Jeverpilz jetzt helfen in den Problemen meines Lebens? Wahrscheinlich nicht. Ne? Oder wenn man sich gut aussehende Promis anschaut, dann denkt man, naja, wenn man ein bisschen tiefer guckt, dann ist da auch nichts. Aber wir Christen, sind wir Christen gegen dieses Wahrnehmen mit den Augen, sind wir da immun gegen? Ich denke mal nicht. Mir ist da noch ein Bibelvers eingefallen. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Gott schaut tiefer als nur auf das Äußere. Wenn wir einander betrachten, ja, da steht einer, der sieht vielleicht ganz nett aus und so. Aber was ist das Herz? Was ist der Grund der Dinge? Der Blinde hat diese Ablenkung nicht. Er sitzt dort und hört die Dinge, was die Menschen ihm erzählen. Und es wurde garantiert ganz viel über Jesus gesprochen. Ganz, ganz viel. Unsere Sicht dieser Welt ist für uns automatisch relevant. Und an dieser Stelle müssen wir jetzt genau aufpassen, was wir uns intellektuell gestatten. Um zu illustrieren, was ich meine, möchte ich mal ein paar Fragen stellen. Gibt es Gott? Ja, natürlich gibt es Gott. Gibt es nur einen Gott? Ist Jesus Christus der einzige Weg für alle Menschen auf dem Weg ins Himmelreich? Müssen wir die wissenschaftlichen Erkenntnisse unserer Zeit nicht in Übereinklang bringen mit den Berichten der Bibel? Oder ganz aktuell das neue Bild von Familie, Vater, Mutter, Kind und fertig, ein Junge ist ein Junge und ein Mädchen ist ein Mädchen. Ist das noch zeitgemäß? Gender sei Dank ist heute alles anders. Geht das an der Gemeinde und an meinem Denken vorüber? Ihr merkt, es ist manchmal nicht so einfach. Für mich ist das ganz einfach. Zurück zu den Blinden. Was ist nun sein Vorteil vor all den gesunden, sehenden Menschen? Er hat einen Mangel und er weiß darum. Und niemand anders kann ihm helfen. Es gibt bei Lukas 5 eine Stelle, da ist Jesus zu Besuch bei einem Zöllner und er sagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Schulderkenntnis, Einsicht eines Mangels. Ich denke, hier wird ganz deutlich, worum es wirklich geht. Es geht nicht in allererster Linie um optisches Sehen. Es geht darum zu erkennen, dass man ein Problem hat und eins, das man nicht allein gelöst bekommt. Auch kein anderer Mensch, kein Arzt, kein Therapeut, keine Meditation. Es gibt keine Selbsterlösung. Sonst hätte Jesus ja nicht kommen brauchen. Die Kranken brauchen einen Arzt, nicht die Gesunden. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellt sich hin und betet bei sich selbst, O Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen, Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Der blinde Mann nähert sich Jesus auf die richtige Art und Weise. Zuerst einmal wählt er den richtigen Ansprechpartner. Dann erkennt er ihn als Sohn Davids und als Herrn an. Er ist hartnäckig, unbeirrbar und er tut das öffentlich. Römer 10, Vers 10, denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Wir können uns dieses Wunder mit dem Blinden noch einmal genau anschauen. Was willst du, dass ich dir tun soll? Er sprach, Herr, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott und das ganze Volk, das ihn sah, lobte Gott. Hier passieren zwei Wunder. Er wird sehend und er wird gerettet. Das eigentliche Wunder, das größere Wunder, ist die Rettung. Dass er wieder sehen kann, geschieht um des Volkes drumherum wegen. Um das wirklich nochmal zu untermauern, um das glasklar aufzuzeigen, da gibt es noch eine andere Bibelstelle, die das deutlicher macht. Ein anderes Wunder. Steht im Lukas 2. Nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum und als man hörte, dass er im Hause sei, da versammelten sich sogleich viele, sodass kein Platz mehr war, auch nicht draußen bei der Tür. Und er verkündigte ihnen das Wort. Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von vier Leuten getragen wurde. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf welcher der Gelähmte lag. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber dort etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihrem Herzen: Was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und zugleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie bei sich so dachten, und sprach zu ihnen: Warum denkt ihr das in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen: Steh auf und nimm deine Liegematte und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand sogleich auf, und er nahm seine Liegematte und ging vor aller Augen hinaus, so dass sie alle erstaunten, Gott priesen und sprachen: So etwas haben wir noch nie gesehen. Das Heilungswunder dient hier ganz eindeutig dazu, zu beweisen, dass Jesus tatsächlich die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Die Schriftgelehrten hatten zuvor ganz richtig erkannt, dass Gott allein Sünden vergeben kann. Und genau das ist Jesus, Gott von Ewigkeit her. Johannes 1 illustriert das ganz wunderbar, kann ich jetzt nicht lesen. Es geht mir darum, dass wir erkennen, um was es Gott in allererster Linie geht. Es geht um unser Heil, unsere Rettung vor der eigentlich verdienten Strafe in der Hölle. Und zuallererst geht es um Jesus, um seine Liebe, sein Erbarmen mit uns Menschen. Und dafür gebührt ihm Dank und Anbetung. Und wir müssen uns hüten vor einem falschen Wohlstandsevangelium. Was ist denn, wenn Krankheiten nicht wieder weggehen? Was ist, wenn wir mit zunehmendem Alter unsere Schwächen spüren und sie auch nicht weggehen? Was ist mit chronisch kranken Menschen oder Menschen mit Behinderung? Sind sie ausgeschlossen von Gottes Liebe? Wir wissen, dass das nicht so ist. Bei den Seligpreisungen steht: Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Oder denken wir an den Apostel Paulus, der den Herrn Jesus dreimal gebeten hatte, ihm seinen Stachel im Fleisch wegzunehmen. Was antwortet ihm Jesus? Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allermeisten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Es ist nicht immer der leichte Weg, den Christen in dieser Welt zu gehen haben. Und wir sollten uns wirklich vor falschen Vorstellungen hüten. Ansonsten muss es zu Enttäuschungen und Glaubenskrisen kommen. Was können wir denn nun aus dem Ganzen mitnehmen? Die Jünger sind ja immer noch ohne Heiligen Geist und sie sehen viel zu sehr auf sich selbst und auf die irdischen Dinge. Oder es gibt sogar schon Postengerangel fürs Himmelreich. Aber eigentlich verstehen sie bloß Bahnhof. Unser irdisches Sehen, also unsere Wahrnehmung der Welt, muss sich immer dem Wort Gottes unterordnen, sonst sieht man falsch. Von den Blinden können wir lernen, er erkennt, dass er ein menschlich gesehen unlösbares Problem hat. Er wählt den richtigen Ansprechpartner in einer demütigen Haltung. Er lässt sich nicht davon abbringen und hält den Mund nicht, auch nicht in der Öffentlichkeit. Und die Echtheit seines Glaubens können wir dann daran ablesen, dass er nach seiner Begegnung mit Jesus dem Herrn sofort nachfolgt. Soweit der Blinde auf dem Weg nach Jericho. Amen.